Musik und vor allem Opern, das war schon in ihrer Jugend Smaragda Egerbergs Lebensinhalt. Sie besuchte Vorstellungen, sang Arien und spielte die Partituren am Klavier durch, gern auch vierhändig mit ihrem Bruder Alban Berg. Die Opernhandlungen waren ihr so vertraut, dass sie immer wieder darauf Bezug nahm, wie hier in einem Brief an die Sängerin Anna Bahr Mildenburg, in die sie eine Zeit lang verliebt war.
Kind, wäre es wirklich wahr, dass du wegen mir uns kennenlernen wolltest? Ich sage wie Hans Sachs, ich kenne eine Geschichte von Tristan und Isolde, ich möchte kein König Marke sein. Schenk auch du mir dein Vertrauen, wie ich dir auch mal mein Ganzes geben werde, wenn ich kein König Marke bin.
Smaragda Berg wurde 1886 in Wien geboren. Sie hatte drei ältere Brüder, von denen ihr Alban am nächsten stand. Er war nur 19 Monate älter. Sie wuchsen zusammen auf und teilten vor allem die Liebe zu Musik und Kunst. Wie für gut situierte bürgerliche Familien üblich, hatte auch Smaragda Berg Klavierunterricht. Später nahm sie auch Gesangsunterricht. Sie plante, Sängerin zu werden, und das nicht nur, weil sie musikalisch war und Talent hatte, sondern weil ihr das Leben als Künstlerin Freiheiten versprach, die sie als bürgerliche Tochter nicht hatte. Es ist genau dieser Aspekt, der Anna Ricke in ihrer Dissertation besonders interessiert. Sie beschreibt, wie in der Wiener Moderne ein Bild des Künstlers entsteht, das den Künstler und die Künstlerin als Gegenpol zum Bürgertum sieht. Gegenbürgerlichkeit nennt Anna Ricke das und zeigt, dass so das Künstlertum vor allem für Frauen Handlungsspielraum eröffnen konnte. Als Künstlerin war es sozusagen legitim, den engen Kreis aus Ehe, Kinder, Haushalt und Unterordnung unter männliche Autoritäten zu verlassen.
Frauen konnten sich einerseits durch einen Schwellenübertritt innerhalb eines von der Bohème beeinflussten künstlerischen Umfelds Räume aneignen, indem sie betont gegenbürgerlich auftraten und sich bewusst ablehnend gegenüber Weiblichkeitsnormen positionierten. Andererseits konnten Frauen und Künstlerinnen, die das Stigma des Mann-Vibes annahmen, unter Berufung auf ihre besondere Natur männliche Eigenschaften und Privilegien für sich beanspruchen.
Schreibt Anna Ricke. Auch letztgenannter Punkt war für Smaragda Egerberg entscheidend. Sie war homosexuell und lebte nach einer nur wenige Monate dauernden Ehe offen mit verschiedenen Frauen zusammen. Sie schnitt sich ihre langen Haare ab und kleidete sich betont maskulin. Sie verließ damit die bürgerliche Welt, und zwar endgültig, denn eine sogenannte gute Partie war für sie nun nicht mehr zu erwarten. Gleichzeitig sorgte ihr bürgerlicher Background aber dafür, dass sie dieses Leben überhaupt führen konnte. Denn zunächst war sie durch ihre Familie finanziell abgesichert. So konnte sie Wien verlassen und zuerst in München, dann in Berlin, später in einem eigenen Haus auf dem Land in der Nähe Wiens leben. Überall waren Kunst und vor allem die Musik der Mittelpunkt ihres Lebens und ihre persönliche Freiheit als Künstlerin. Das künstlerische Wirken Smaragda Egerbergs war vielseitig. Sie besuchte sehr viele Opern- und Schauspielaufführungen und tauschte sich darüber vielfach in ihrem Netzwerk aus, sowohl persönlich als auch schriftlich. In Wien hatte sie zeitweise ein enges Verhältnis zu Peter Altenberg, der Mittelpunkt der Wiener Bohème war. In Berlin pflegte sie engen Kontakt zu Arnold Schönberg. Aufführungen seiner Musik besuchte und kommentierte sie, auch in Briefen gegenüber ihrem Bruder Alban Berg, der ja Schüler Schönbergs war. Sie war außerdem eine hervorragende Pianistin und spielte bei den zahlreichen Zusammentreffen mit anderen Künstlern. Schon in ihrer Berliner Zeit, aber dann vor allem ab den 1930er Jahren, nutzte sie ihre Fähigkeit als Pianistin und arbeitete als Korrepetitorin. Fehlinvestitionen, die Weltwirtschaftskrise und der Tod der Mutter zwangen sie dazu, selbst Geld zu verdienen. Trotzdem hatte Egerberg bis zu ihrem Lebensende finanzielle Schwierigkeiten und konnte nicht das bürgerliche Lebensniveau ihrer Jugend aufrechterhalten. So erging es auch vielen ihrer Zeitgenossen. Während aber in den Lebensbeschreibungen von Männern meist der Schwerpunkt auf die künstlerische, produktive Blütezeit gelegt wird, und die Verarmung, der finanzielle Abstieg eine Randnotiz bleibt, wird es bei Frauen eher als logische Folge rezipiert, schreibt Ricke.
Verarmung, Verlust und Isolation wurden bei Smaragda Egerberg als eine Art notwendige Strafe gelesen, die unweigerlich auf ein Leben voller Grenzüberschreitungen folgen musste. Vor dieser Lesart rücken Smaragda Eger-Bergs Berufstätigkeit bis ins hohe Alter, ihre Flexibilität und ihre Kreativität, mit der sie ihre Identität als Künstlerin, Musikerin und kulturelle Akteurin immer wieder neu konstruierte, notgedrungen in den Hintergrund.
Anna Rickes Buch über Smaragda Eger-Berg ist eine Dissertation und entsprechend wissenschaftlich angelegt, mit Unterkapiteln, Fußnoten und Belegen. Es lässt sich trotzdem gut lesen und ist damit auch eine Biografie einer Künstlerin, die sich mit Hilfe von Kunst und Musik Freiheiten erkämpfte, die ihr als bürgerliche Frau nicht zustanden.